SRF 3 Fokus.
Guten Montagabend, mein Name ist Tom Giesler. Mein Gast heute ist der Alain Sutter. Einer, der die Menschen in diesem Land doch recht bewegt, wie wenig andere. Der Alain Sutter, der mit der Frisur, der blonde Engel mit dem goldigen linken Fuß, der Körnli-Picker und Esoteriker, sensibler, hochbegabter, gehört man etwa. Die arrogante Diva hat man auch schon gehört, einfühlsam. Selbstverliebt. Jeder hat eine Meinung zum Alain Sutter. Die wenigsten kennen ihn aber wirklich persönlich. Der Ex-Fußballer, der Nazi-Experte vom Schweizer Fernsehen und neuerdings auch Buchautor. Guten Abend.
Guten Abend.
Was ist das an Ihnen, was die Menschen so bewegt, wo so viel Sympathie und doch immer wieder auch Antipathie auslöst, wie sonst bei wenigen anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen?
Keine Ahnung, da müssen wir die anderen fragen. Ich kann das nicht beurteilen, was das die Leute bewegt.
Hat sich das nie beschäftigt?
Ja, selbstverständlich macht man sich ab und zu mal Gedanken. Auch wenn man, vor allem wenn man jünger ist, sind Meinungen von anderen Leuten natürlich auch wichtiger. Irgendwo fängt man sich daran an orientieren, selber auch. Und dann hat das ganz andere Bedeutung, was andere Leute über einen denken. Aber mit den Jahren hat doch das an Bedeutung verloren. Und schlussendlich findet man es eh nie raus. Und es ist dann schlussendlich auch sehr viel Energie, die man darauf verwendet, für herauszufinden, wieso oder warum das andere jetzt das oder das denken. Und schlussendlich kommt man gleich nicht an.
Ich habe mir das überlegt, weil früher, am Anfang von ihrer Karriere oder während ihrer aktiven Fußballkarriere, haben sie sich doch immer wieder mal aus dem Fenster gelehnt mit Meinungen. Dort kann man sagen, ja, dort ist man einfach anderer Meinung und darum feindet man dann den Alain Sutter an. Heutzutage wirken sie unglaublich ausgeglichen. Sie sind jetzt schon bald 10 Jahre Fußballexperte im Schweizer Fernsehen. Kann sie das, die buddhistische Ruhe, die sie fast schon ausstrahlen, die Ausgleichheit, dass in sich Ruhe etwas Provozierendes hat?
Ja, das ist wieder unglaublich schwer zu beurteilen. Das wäre ja auch nur eine Mutmaßung von mir. Und, ich beteilige mich eigentlich sehr, sehr ungern an Spekulationen und anderen Leuten etwas unterstellen, weil ich es selber auch nicht so gerne habe, wenn Leute versuchen, mich in eine Schublade hineinzutun oder mir irgendetwas unterstellen. Und genau aus diesem Grund möchte ich das auch vermeiden, bei anderen zu machen. Also, darum, ich mache mir da nicht gross Gedanken, wieso oder warum das so ist, ob das irgendeinen Einfluss hat.
Mich interessiert natürlich auch, was das mit Ihnen macht. Ob Sie wirklich so resistent sind gegenüber Kritik an Ihrer Person, wie sie immer wirkt. Perlt das tatsächlich ab? Ist das wirklich die buddhistische Gelassenheit, auch Kritik gegenüber? Oder ist das auch eine Art, eine Fassade?
Das ist früher, habe ich wie einen Schutzmauer müssen haben. Aber dort war es wenig Gelassenheit gewesen, sondern dort ist es mehr, hey, es interessiert mich nicht, was soll das? Und dann ist es mehr auf die Art und Weise gegangen, hey, ich bin gross und stark und das macht mir nichts. In Tat und Wahrheit ist es aber so, dass Kritik, Meinungen von anderen, die berührt einem immer, weil wir leben nicht oder niemand lebt irgend in einem Käfig, wo abgeschottet ist, wo halt einfach die spezifische Qualität von dieser Energie und von diesen Worten einfach durchdringt. Und selbstverständlich berührt mich das und trifft mich das. Ob das positiv wie negativ ist, das ist selbstverständlich. Aber ich habe für mich einen Weg gefunden, dass ich das nicht mehr allzu lange mit mir umtrage. Schlussendlich geht es wirklich darum, dann das können für sich selber einzuordnen und sich immer wieder auch die Frage stellen, was will ich daraus machen? Will ich jetzt dem eine grosse Bedeutung geben und es mit mir umschleifen, für das es dann mein Alltag einfach beeinflusst? Oder ist es etwas, was man eh nicht ändern kann und man muss sagen, hey, es hat nicht eine grosse Relevanz auf mein Leben und dann will die entsprechende Bedeutung geben und sich nicht gross dann damit auseinandersetzt, was könnte jetzt andere von mir denken und versucht, sie jedem recht zu machen.
Da spricht schon eine relativ grosse Gelassenheit aus diesen Worten. Das war nicht immer so gewesen. Wir werden noch so ein bisschen den Weg anschauen, wie sie zu dem geworden sind, wo sie heute sind. Der die Ruhe und die Gelassenheit auch gegenüber Kritik in dem Maße ausstrahlt. Das war ja nicht immer so gewesen. Also, sie sind als junger Mensch einer gewesen, was doch noch wichtig ist, was die anderen vor ihm halten. Und so souverän mit Kritik umgegangen, wie sie das heute machen, sind sie als Jugendliche, glaube ich, nicht.
Nein, definitiv nicht. Und das, eben, das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Da kommt der Schutzmauer und hey, es interessiert mich alles nicht. Und ich könnte mich alle, das ist mehr so ein Rebellion gegen das. Und ich bin gross und stark. Aber dass gross und stark spielen musst, nur wenn du klein und schwach bist. Wenn du wirklich stark bist, dann musst du nicht mehr stark spielen. Dann ist es okay, so wie es ist.
Wir kommen noch für das Buch sprechen, später «Stressfrei glücklich sein» heisst es. Dort gibt es die eine oder andere Anekdote aus ihrer Jugend, wo irgendwie erstaunt. Weil wenn man dann sich vorstellt, da ist ein Jugendlicher, ein junger Mensch, ein Bub fast noch, doch daran interessiert, dass er geliebt wird oder dass man ihn gern hat, dass er akzeptiert wird, dann haben sie doch einen eigenartigen Weg gewählt, nämlich nicht den einfachen und den, sich anzupassen, sondern es gibt die Szenen, die sie beschreiben, wo sie bei einem Schülerstreich nicht mitmachen, wo die gesamte Klasse sich gegen einen Lehrer verbündet und wo der Lehrer reinkommt, einfach rauslaufen und alles unterbleibt sitzen. Da macht man sich nicht gerade viele Freunde in der Klasse. Mhm. Was hat sie damals schon angetrieben? Eben nicht mitzumachen?
Ja, schlussendlich ist es ja immer wieder so ein Konflikt, ein innerer Konflikt, wo da auch stattfindet. Auf der einen Seite bin ich immer einer gewesen, wo seinen Weg ist gegangen, schon als Kind. Auf der anderen Seite aber willst du auch dazugehören und willst geliebt werden. Und das zerrt natürlich dann auch innerlich. Und seinen eigenen Weg können zu gehen, braucht dann auch immer wieder Stärke und irgendwo Mut, dann eben nicht mit dem Strom mitzugehen. Und bei Sachen, wo wir wirklich gegen Strich sind gegangen und wo ich einfach nicht ein gutes Gefühl hatte und ich nicht einverstanden war, da konnte ich nicht anders können, als einfach meinen Weg gehen und zu mir stehen. Auch wenn das dann bedeutet hat, dass ich vielleicht nicht geliebt wurde, vielleicht bin ausgeschlossen worden oder später dann auch mediale Prügel habe eingesteckt.
Das sind keine bewussten Entscheidungen gewesen in diesem Fall. Das ist es nicht anders können handeln als eben genau so. Obwohl es einen immer wieder in die Bredouille bringt.
Es war natürlich schon bewusste Handlung, weil ich mir bewusst war, hey, ich will das nicht machen, ich bin nicht einverstanden damit. Und somit ist es nicht anders gegangen, meine Überzeugungen gegenüber. Und ich habe immer in diesen Situationen, wo ich einfach von etwas überzeugt war, dass es richtig ist, so, bin ich dann auch bereit gewesen, Konsequenzen dafür zu tragen. Und das schon als Kind.
Ich möchte nur noch kurz bei dieser Kritik an Alain Sutter bleiben, weil das doch so offenkundig ist. Aktuell gerade wieder kann man abstimmen auf blick.ch, wer sie soll beerben als Fernsehexperte, weil sie doch so nervt, offenbar. Das Resultat ist, dass die Blick-Leserschaft offenbar doch kein anderer will als Alain Sutter. Aber doch immer wieder werden sie angefeindet, auch von der Boulevardpresse. Ich nehme nochmal eine Szene aus dem Buch, die sie beschreiben, aus ihrer Jugend, wo ihnen im Musikunterricht ein Zettel zugespielt wird, wo drauf steht, der Sutter ist ein arrogantes Arschloch, unterschrieben von allen Klassenkameraden. Auch dort haben sie damals noch nicht so souverän reagiert. Sie haben, den Anführer von dieser Aktion körperlich zur Rechenschaft gezogen, wenn man das so sagen kann. Also nicht so souverän im Umgang damals noch mit dieser Kritik.
Nein, selbstverständlich nicht. Das ist aus wie alt bin ich gewesen, 13, 14-jähriger Teenager und das tut weh, das hat weh getan. Und da bin ich von Souveränität und Gelassenheit weit weg gewesen. Sondern dort ist nur darum gegangen, wie ein angeschossener Tiger dann irgendwie noch in dieser Situation ein Fünkchen von Kontrolle zu behalten und zeigen, wie stark das ich bin. Und das lasse ich mit mir nicht machen.
Aber der Arroganzvorwurf schon relativ früh. Also sie haben schon früh einen Sonderstatus gehabt, natürlich auch wegen ihrem fußballerischen Talent wahrscheinlich. Also sie sind sehr früh aufgefallen als einer, der shooten kann. Mhm. Wahrscheinlich auch auf dem Pausenplatz. Und jemand, der etwas kann und das allen vormacht, der wirft man dann schnell mal Arroganz vor. Haben sie sich selber als arrogant empfunden damals, oder würden Sie sagen, rückblickend, du bist schon ein kleines Arschloch gewesen, Arroganz?
Nein, überhaupt nicht. Das ist etwas, was bei mir auch ganz, ganz lang so ein Verständnis hervorgerufen hat und wo ich ganz, ganz viel darüber nachgedacht habe und reflektiert habe, wieso ist das? Ich habe nie irgendjemandem etwas Böses wollen. Ich habe nie irgendjemandem etwas Schlechtes gemacht. Ich habe mich immer versucht, korrekt zu verhalten. Und habe ich jetzt das Gefühl gehabt, ich sei etwas Besseres oder ich behandle die anderen schlecht. Und das ist schon gerade aus der eigenen subjektiven Wahrnehmung von mir selber, wo ich mich schon als Kind so gesehen habe und wirklich das Gefühl hatte, hey, ich tue doch niemandem etwas Böses. Wieso kommt jetzt das? Ist schon auch schwierig gewesen, dann damit umzugehen. Und schlussendlich irgendwann habe ich das einfach auch akzeptiert, dass es halt so ist, auch wenn ich keine Antwort darauf habe, wieso dass es so ist. Und ich nicht das Gefühl hatte, dass ich ein arrogantes Arschloch war, auch als Kind nicht.
Wird man da zum Einzelgänger in dem Moment?
Einzelgänger nicht, nein. Ich habe immer meine Freundeskreise gehabt, aber aus Kind natürlich sowieso weniger. Also ich hatte ganz, ganz viele Freunde im Fußball gehabt, die in der Schule waren. Ich war nie der Aussenseite in der Klasse. Das kommt da geht ein bisschen dramatisch über, dann, wenn man nur die Episode hört. Ich habe immer Anschluss gehabt und ich war immer ein Teil von einer Gruppe noch. Und auch im Fußball näher. Ich bin mir nie aus Einzelgängen vorgekommen oder ausgeschlossen von der Gruppe, aber ich bin immer überall einfach meinen Weg gegangen und ich habe als Kind ganz viele Freunde halt auch im Fußball gehabt.
Sind Sie manchmal ein bisschen überfordert gewesen mit dieser Rolle, die Sie doch relativ früh schon auch selber gewählt haben? Sie sind mit 17 dann als sehr talentierter Fußballer, das hat man schon länger gewusst, haben Sie das Angebot gehabt, eine Lehre zu machen. Sozusagen, als erster Fußballerlehrling gelten Sie ja heutzutage bei den Grasshoppers, bei GC als 17-Jähriger, weg von zuhause, von Bern Bümplitz. Das ist ein Experiment, das ja dann in der ersten Phase fast ein schief gelaufen ist. Weil man Ihnen dort auch schon wieder so eine Art Arroganz vorgeworfen hat, weil Sie recht schnell mehr gefordert haben an Geld auch.
Ja, dort ist weniger um Arroganz gegangen, sondern dort ist einfach rein dann Fehlinterpretation oder Missinterpretationen von Situationen gegangen, wo einfach die Wahrnehmungen von beiden Seiten anders sind.
Ich möchte nicht Ihre ganze Karriere abschaffen. Das meiste ist der meiste Leute, die uns jetzt zuhören, auch bekannt. Es sind die grossen Eckpunkte, wie nachher dann schlussendlich, wo das dann geklappt hat mit den Grasshoppers, Meister wurde, Göpsiger dort, dann in der Bundesliga, der WM94, der Höhepunkt von einer Fußballerkarriere. Die Episode Bayern München, wo dann auch lustige Geschichten mit sich gebracht hat, einmal aus der Distanz. Der Vorwurf, der Sutter soll doch mal ein Fleisch essen. Und eben dort ist der Körnli-Picker dann auch ein bisschen aufgekommen. Sogar der absurde Vorwurf, jetzt in einer Sekte zu sein mit ihrer Frau und nur noch von Liebe, Gemüse und Körnli zu leben. Es konstant missverstanden zu werden, stelle ich mir vor, das ist relativ schwierig. Wie sind Sie mit dem umgegangen, der Unverstandene zu sein, überall, wo Sie ankommen? Jetzt ein bisschen überspitzt Ausdruck.
Ja, es ist gar nie darum gegangen, unverstanden zu sein. Um das ist gar nicht gegangen, sondern mit was ich Mühe hatte, ist viel mehr gewesen, hey, wie kommen die Leute auf so etwas? Wieso machen sie so etwas? Wieso steht da so Zeug in den Medien? Also, es hat irgendwann mal einen Fokusartikel gegeben, den ich gelesen habe, wo drin ist gestanden, dass ich irgendeine Sekte sei, meine Frau mich mit Urin reibe und irgendeine so eine Geschichte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mal mit dem reden, weil es hat nie irgendjemand mit mir geredet. Dann habe ich einen Journalist angerufen und habe gefragt, ja, wie er auf die Geschichte komme. Er hat gesagt, ja, er habe seine Informanten, er wüsste, dass das richtig ist. Aber dann habe ich gesagt, ja, aber sie haben nie mit mir geredet. Wie kommen sie dann dazu? Sagen sie mir, wer ist ihr Informant? Dann ist es lange hin und her gegangen. Ich will nicht sagen, wie es so also üblich ist, dass Informanten geschützt werden. Und dann hat er mir aber den Namen gesagt und dann war das ein Sportjournalist gewesen, den ich eh schon Lampack hatte und lange mit ihm nicht geredet habe. Und das war dann sein Format gewesen. Und dann habe ich ihm erklärt, dass jeglicher Wahrheit entbehrt und dass das einfach nur zu den Fingern ausgezogen ist und dass der Journalist, von wo das es hat, mit mir auch nie geredet hat, gar keine Beziehung hat zu mir und überhaupt nichts weiss. Und dann hat er mir nur so gesagt am Telefon, ja, Herr Sutter, Sie können mir sagen, was Sie wollen. Ich weiss, dass das, was ich geschrieben habe, richtig ist. Und dann bin ich dort wirklich mit dem Hörer in der Hand gesessen und habe gedacht, in was für einem Film bin ich hier? wie heisst der Film? Und dann bleibt er nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und aufhängen. Und das ist nicht einfach gewesen. Das sind Sachen, die nicht einfach sind, um dann einfach auch können verarbeiten, wenn es um Unwahrheiten geht. Wenn es einfach um wirkliche Unwahrheiten geht, wenn es Interpretationssachen sind, wie nehmen wir jetzt, ist er ein guter Kommentator oder nicht. Das ist subjektive Wahrnehmung, da hat jeder eine andere Sichtweise und da gibt's Leute, die mögen es, Leute, die mögen es nicht. Das ist völlig okay, das ist kein Problem, da habe ich auch nie Mühe gehabt, sportlich. Irgendwie, hey, er ist ein schlechter Fußballer oder er hat schlecht gespielt. Das war kein Thema. Da habe ich mich nie gross damit aufgehalten. Aber so mit Unwahrheiten, wo einfach wirklich absichtlich einem Menschen geschadet wird und ihre persönliche Art und Weise mit diffamiert wird, das hat wehgetan. Und das, ja, das war nicht einfach zum Verarbeiten.
Offensichtlich haben Sie da, also das Talent ist jetzt das falsche Wort, aber das Talent, dass man ganz viel kann in Sie hineininterpretieren, dass, wenn man so etwas schreibt, dass der Sutter in einer Sekte ist und seine Frau noch oder sich von seiner Frau mit Urin einreiben lässt, dass das offensichtlich dem Journalist vielleicht noch abgenommen wird. Bei dem Sutter traut man das vielleicht eventuell sogar noch zu. Mhm. Also ist auch das Produkt von einer unorthodoxen Art und Weise, sein Leben zu gestalten wahrscheinlich. Ist das der Preis, den man für das zahlt? Dass man auch gute Projektionsfläche ist für absurde Theorien und Thesen.
Ja, es scheint so, dass das einfach für viele Projektionsfläche dann geboten hat. Und ich habe mir über das auch gar nie Gedanken gemacht, wieso und warum das so ist. Es ist selbstverständlich, wenn man halt so wie ich zum Teil andere Meinungen äußert, Sachen in Frage stellt, dann kann das passieren, dass halt Tür und Tor aufgehen für Spekulationen. Dass man das aber auf die Art und Weise muss machen, wäre meiner Ansicht nach trotzdem nicht nötig gewesen. Aber es sind Erfahrungen gewesen, die ich ganz, ganz viel daraus lernen konnte. Und im Endeffekt bin ich heute dankbar, habe ich all das erfahren. Weil genau solche Episoden haben mich natürlich auch zum Nachdenken angeregt, zum Reflektieren angeregt und haben mir die Chance geboten, dann mit so etwas können umzugehen und auch zu wachsen und stärker zu werden dran.
Der unverstandene, missverstandene, falschverstandene, so könnte man ein Buch auch betiteln, eigentlich, wo es um ihr Leben geht. Es ist keine Biografie, die sie geschrieben haben sie mal gesagt. Nichtsdestotrotz ist es auch ein bisschen aus einem Bedürfnis heraus entstanden, mal zu sagen, wie es wirklich ist. Mal einer Öffentlichkeit zu sagen, wie der Alain Sutter wirklich tickt. Weg von allen Mutmaßungen und von allen wilden Theorien über das Leben von Alain Sutter?
Nein, überhaupt nicht. Das war von Anfang an keine Intention gewesen, jetzt da irgendetwas richtig zu stellen oder zu zeigen, wie ich wirklich bin. Überhaupt nicht. Das war null Intention gewesen. Ich habe das Buch geschrieben, weil ich unglaublich viel Freude und Spass hatte, am Prozess von diesem Buch zu schreiben. Ich habe es ganz, ganz spannend gefunden, so all meine Theorien und Thesen und Überzeugungen, die ich habe, in eine Buchform hineinzubringen. Und das auf eine Art und Weise, wie es für mich dann schlussendlich auch Sinn macht, wenn ich so einen Weg kann beschreiben kann, wo ich bin gegangen, wo ich etwas beschreibe, wo ich glaube, dass es ein grundlegendes Muster ist, wieso dass wir viele, viele Sachen in unserem Leben machen. Und das ist spannend gewesen und das habe ich genossen. Und alles andere läuft dann nebenbei auch noch mit. Aber schlussendlich habe ich dann das Buch auch veröffentlicht und das war so der Kick gewesen, wieso das ich es auch veröffentlicht. Ich habe es einem Kollegen von mir geschickt, der klinisch war mit Burnout und habe ihm das geschickt, habe ich Kontakt gehabt mit ihm, einfach das Skript geschickt. Vor zwei Jahren war das gewesen oder so. Es war noch nicht in dieser Form, wie es jetzt ist. Und dann hat er mir 14 Tage später geschrieben, hey, danke vielmals. Ich hatte das Gefühl, du hast meine Geschichte geschrieben. Und das war so der Moment, wo ich dachte, vielleicht wäre es doch nicht schlecht, das einfach die Gedanken zu veröffentlichen. Und es ist viel mehr um das gegangen.
Das ist der Fokus auf SRF 3 mit dem Alain Sutter. Ein Mann, der immer schon ganz viele Fragen gehabt hat, der für sich auch schon ganz viele Antworten offensichtlich gefunden hat. So viel, dass er sie jetzt in ein Buch gepackt hat. «Stressfrei glücklich» heisst es. Wir kommen noch darauf, wenn jetzt aber mal eine erste Musik hören, die sie uns mitgebracht haben. Der Bruno Mars, «Just the way you are». Der Titel spricht eigentlich für sich. Warum haben sie den Song ausgesucht?
Ja, das ist so symbolisch wirklich. Das etwas vom Wichtigsten, was wir, glaube ich, erlangen in unserem Leben, ist, dass wir wissen und uns bewusst ist, dass wir genau so, wie wir sind, okay sind, egal was für Macken das wir auch haben. Und wir alle haben Eigenheiten, aber mit diesen Eigenheiten sind wir trotzdem genau so, wie wir sind, okay, wie wir sind.
«The way you are» ist der Bruno Mars im Fokus auf SRF 3 mit dem Alain Sutter, einem der besten Fußballer, den die Schweiz je gehabt hat. Heute Fußballexperte im Schweizer Fernsehen, Juniorentrainer, Potenzialentfaltungscoach mit eigener Praxis und seit neuestem jetzt auch Buchautor. «Stressfrei glücklich sein» heisst ihr Buch, das letzte Woche rausgekommen ist. Es sei keine Biografie, sagen sie selber, auch kein Ratgeber. Ich würde es mal so beschreiben. Ich empfinde es als gesammelte Antworten auf Lebensfragen von Alain Sutter, und zwar auf ihre Lebensfragen. Sehr ein intimes Buch, der ganze tiefe Einblick in ihre Seele, macht sich angreifbar, auch ein Stück weit. Hat es Mut gebraucht, das öffentlich zu machen?
Ja, zum Veröffentlichen schon, zum Schreiben selber nicht. Und dass ich aber dann wirklich den Schritt gemacht habe, dass ich sage, okay, ich will es veröffentlichen, das hat mich schon ein paar Wochen oder Monate gekostet, um einfach den Schluss reifen lassen. Aber irgendwann bin ich einfach für mich zum Schluss gekommen, hey, ich finde es selber irgendwo so gut, dass ich möchte das rausgeben und ich möchte das nicht verstecken und nur aus der Angst heraus, dass ich kritisiert werden kann für das, was da drinnen steht. Aus dem heraus wollte ich mir nicht alle Chancen lang gehen, um vielleicht den einen oder anderen zu inspirieren.
Sie haben mal gesagt, in einem Interview mit der Sonntagszeitung, das ist jetzt doch schon 14 Jahre her, ich habe früher esoterische Bücher gelesen, weil mich das Thema interessierte. Nur habe ich dann gemerkt, dass dieses Gebiet eine grosse Gefahr birgt und man in Abhängigkeit gerät. Wenn man wählen würde, könnte man Ihr Buch sehr gut auch als ein esoterisches Buch bezeichnen. Also ja, ich kann nur schon mal ganz zufällige Textpassagen vorlesen. Aus Ihrem Buch: Unser erweitertes Bewusstsein führt uns zur Einsicht, dass wir andere Menschen mit unserer Liebe und unserem Licht berühren und sie mit unserem Leuchten inspirieren können. In der Hoffnung, damit bei ihnen etwas auszulösen, was sie veranlasst, ihr Licht auch zum Leuchten zu bringen.
Mhm. Auch da wieder kommt es ein bisschen auf die Interpretation an, die man macht. Ich weiss nicht, ob Sie schon mal Esoterik googeln oder Wikipedia, was ist
das ist ein sehr weiter Begriff.
Esoterik, also was ist die Bezeichnung von Esoterik?
Das ist eine Frage an mich.
Ja,
das kann ich Ihnen so genau auch nicht sagen.
Aber genau.
Ich weiss einfach, was Bewusstsein von den Leuten ist, wenn sie Esoterik hören. Und ich glaube, da ja, ist manch einer relativ schnell mit der Esoterik-Kühle hinter dem Allesoter und sagt, das ist doch ein
Esoterik. Aber um das geht es ja, für das einfach mal schnell aufzurollen. Oder? Jeder hat die Kühle in der Hand und die Schubladen, das ist das, was ich im Buch ja schreibe, es ist einfach Schubladen auf, eine rein und dann kannst du ihn immer wieder dort rausholen. Das dient uns viel mehr zum Einordnen von jemandem. Aber ich glaube nicht, dass wir durch das Schubladen denken, dann schlussendlich der Vielfältigkeit der Menschen gerecht werden. Und nur schnell zum Zurück auf das Esoterik-Thema. Schlussendlich ist Esoterik eine Innensicht. Und von dort her kann man sagen, ja, es ist ein esoterisches Buch, weil es geht um eine Innensicht. Aber was allgemein aus Esoterik dann draussen rumschwirrt und wo sich viele in diesem Feld innen tummeln, auch ganz trümmelige Leute, mit dem hat mein Buch nichts zu tun. Sondern ich würde es wirklich so beschreiben, wie das Thema eigentlich vom Verlag, vom Giga-Verlag, wann ich das Buch herausgebracht habe. Es geht um bewusster Leben. Und ich denke, um das geht es viel mehr in diesem Buch.
Der Verlag ist ein Verlag, wo auch Bücher rauskommen von einem, wo das Medium ist, mit Jenseits Kontakt, mit von Hellseher, von Geistheiler. Wie wohl fühlen Sie sich dann in diesem Umfeld?
Auch da wieder, ich gehe das ganze Zeug an im Sinne von bewusster Leben. Und ich denke, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn wir uns an Themen anwagen, um das Leben zu verstehen, wo vielleicht nicht alltäglich sind. Ich find auch ganz, ganz spannend, dass das Buch von Bo Katzmann, das ist rausgekommen, mit seiner Nahtoderfahrung. Das ist ja auch so ein Thema, wo dann schnell mal, okay, das sind alle zusammen Spinner und die denken sich so etwas nur aus und die haben alle zusammen nur Angst vor dem Tod. Und wenn man sich aber mit so Thematiken mal ein bisschen ernsthafter auseinandersetzt, im Sinn von, hey, ich will mir jetzt wirklich mal eine Meinung bilden und nicht nur Schublade auf, Schublade zu und sich nie damit beschäftigt, eben mit Esoterik umrühren, aber nicht wissen, was es wirklich bedeutet, dann hat es vielleicht Facetten drin, die uns helfen, vielleicht das Leben auch ein bisschen besser zu verstehen und mit alltäglichen Sachen können konstruktiv umzugehen.
Ihr Buch ist ein Buch, das im weitesten Sinne ums Glück geht, ums Finden, ums Suchen vom Glück. Sie haben Ihren ganz persönlichen Weg beschrieben, Ihre ganz persönlichen Erkenntnisse in diesem Buch. Mit der Aussage, das Streben nach Erfolg ist nicht unbedingt das, was uns auf lange Dauer glücklich macht. Was ist schlecht am Streben nach Erfolg?
Passagen verpasst, haben sie da sehr wahrscheinlich beim Lesen vom Buch.
Hätte ich Ihnen, während das Lied gelaufen ist, nicht beichtet, dass ich gewisse Passagen nur quer gelesen hätte,
dann hätte ich das hätte
mich jetzt nicht am Wickel.
Da hätte ich trotzdem gewusst, dass es drinnen steht im Buch. Nein, es steht ja ganz klar, glaube ich, zweimal oder dreimal ganz explizit, weil das ist mir ganz, ganz etwas Wichtiges, dass das Streben nach Erfolg, das ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das ist wunderbar und es ist so etwas Schönes, wenn man erfolgreich ist in seinem Leben, wenn man etwas erreicht in seinem Leben, wenn man Ruhm und Ehre und Geld und was auch immer kann erzielen. Das ist wunderbar. Nur das Problem ist nur, wenn das alles ist, wenn es nur noch um das geht und das um jeden Preis muss erreicht werden, dann kann es zum Problem werden. Und bei mir geht es darum, dass ich sage, hey, all das, was wir so krampfhaft versuchen zu erreichen, glaube ich, können wir erreichen, wenn wir das, was wir machen, von Herzen gerne machen und mit viel Begeisterung und Enthusiasmus machen, weil schlussendlich ist das dann der Antrieb, der uns dazu bringt, mehr zu arbeiten wie die anderen, intensiver zu arbeiten wie die anderen. Aber es hat nicht den Effekt, dass wir uns auslaugen, sondern es gibt uns noch Energie. Und das können wir natürlich schon beobachten draussen. Es gibt ganz, ganz viele erfolgreiche Leute, die haben einfach die Passion, die haben den Enthusiasmus, die können von morgen bis am Abend knütteln und die sind trotzdem voller Energie. Und dann gibt es solche, die dem Erfolg hinten nachjagen und auch erfolgreich sind, aber dabei zu grunken. Und um das geht es. Es geht nicht um Erfolg zu verteufeln, im Gegenteil.
Jetzt kann es aber auch sein, dass der ein oder andere daraus, vielleicht ein dreifacher Familienvater, der als Hilfsarbeiter arbeitet, mit einem sehr geringen Lohn, vielleicht noch einen Zweitjob ausführen muss, seine Frau arbeitet auch, um die drei Kinder durchzubringen, dass die sagen, er hat gut reden, der hat Erfolg gehabt, der hat auch seine paar Batzen auf die Seite gebracht, damit er sich nachher ganz fest an können Gedanken machen in Ruhe, wie wichtig ist Erfolg für mein Leben? Was sagen sie so einem?
Ja, da ist ja auch immer wieder die Frage, wie tun wir Erfolg definieren. Ich glaube, dass was Sie jetzt ansprechen, geht viel weniger darum, hey, ich muss erfolgreich sein, sondern ich muss überleben. Da geht es viel mehr ums Überleben, dass ich am Abend das Essen auf dem Tisch habe, dass meine Familie das Dach über dem Kopf hat.
Und je erfolgreicher ich bin in dem, was ich mache, desto mehr steigt die Chance für mich, dass auch mein Einkommen vielleicht noch ein bisschen wächst. Dass ich vielleicht einmal vom Hilfsarbeiter befördert werde.
Ja, das ist richtig. Aber schlussendlich geht es ja darum, die Situation, wo ich drinnen bin, so anzunehmen, wie sie ist, und aus der das Beste zu machen. Da geht es auch wieder nicht darum, glücklich zu sein, dass der viel hat und erfolgreich ist, der ist nicht automatisch glücklicher als der vielleicht weniger hat. Also so als Beispiel noch, die letzte Weltmeisterschaft war in Südafrika und wir sind dort in Südafrika. Und dort hat es ganz, ganz viele Leute gehabt, die nicht so viel haben, aber die haben unglaublich glücklich ausgesehen, die haben Zufriedenheit ausgestrahlt und dann ist zwar in den Umständen nicht unbedingt so gut gegangen, aber dort hat es nicht ausgesehen, als wären die verzweifelt. Und dann gibt es aber auch bei uns, in unseren Breitengraden, wo wir ja ganz, ganz viel haben, oder viel mehr wie die dort unten, wo wir aber eine Suizidrate haben, die ziemlich top on the pops ist, oder? Und ganz, ganz weit oben ist. Und das sind alles so Sachen, die ich auch im Buch habe versucht aufzuzeigen, dass eben gerade erfolgreich sein, Reichtum zu haben, berühmt sein, das ist keine Garantie für glücklich sein, sondern es geht darum, wie gehe ich mit dem um. Somit ist es auch nicht, wenn ich, so wie Sie das haben gesagt, Hilfsarbeiter bin, irgendeinem Ort, ist das auch nicht Verdammnis zum unglücklich sein. Sondern es kann gut sein, dass der, der das macht, da einmal den Job sehr, sehr gerne macht, sieht, dass der Job, den er macht, ganz, ganz wertvoll ist. Weil wenn er nicht macht, dann ist vielleicht die Stadt die ganze Zeit dreckig und alle zusammen würden nur im Müll rumlaufen. Und der sieht das, wie wertvoll das seine Arbeit ist. Und der hat Stolz für die Arbeit, die er dort macht. Und dann geht am Abend er zufrieden heim, weil er sagt, hey, ich habe von morgen bis am Abend einen ganz wichtigen Job gemacht, der wichtig ist für die Allgemeinheit. Zusätzlich noch kann ich meine Familie ernähren und habe das Dach über dem Kopf. Und dann geht heim und ist unglaublich stolz und glücklich. Also von dem her sage ich immer, hey, das Leben ist schlussendlich fair. Egal, was du hast oder wo du bist oder was du machst. Das Potenzial zum glücklich sein, das ist überall vorhanden. Es kommt darauf an, wie schaust du die Sachen an.
Wenn ihr jetzt denkt, was weiss denn der Sutter schon von mit den Händen arbeiten? Der hat auch schon mit den Händen gearbeitet, wo die Karriere in den Zent gegangen ist, wo das Rampenlicht plötzlich weg war, wo der Erfolg, der offensichtliche und die Anerkennung plötzlich weg war. Das ist ein Härtebruch in einem Leben von einem Fußballer, der so hoch oben sich bewegt hat wie sie mit WM-Teilnahme, mit Angestellten sie von Bayern München, von dem grossen europäischen Club. Sie sind gegen das Ende ihrer Karriere in den USA nach Dallas, haben dann mit 30 ihre Karriere beendet und sind dann vor einem grossen Loch gestanden. Wie weiter? Sie haben sich dann dafür entschieden, Häuser zu kaufen, alte, und sie mit ihrer Frau wieder ein bisschen aufzumotzen, umzubauen, schlussendlich zu verkaufen. Da haben sie alte WCs auch repariert, wie sie es auch in diesem Buch beschreiben. Da sitzen sie vor einem 20-jährigen WC, der dementsprechend stinkt auf den Knie, und denken sich in der Erinnerung noch der Alain Sutter, vielleicht im WM-Spiel 94 gegen Rumänien, der gefeierte Held. Was mache ich da? Wie hart war die Landung?
Das sind immer so Momentaufnahmen gewesen, natürlich. Ich habe das ja aus vollstem Bewusstsein herausgemacht, dass ich die Apartments gekauft habe. Und ich habe das aus ganz eigenem Antrieb dann auch wollen selber renovieren. Ich hätte auch eine Baufirma anstellen können, wo dann das gemacht wurde. Aber das war nicht Sinn und Zweck gewesen, sondern ich habe die Zeit damals wollen nutzen, für andere Sachen zu lernen und genau vielleicht auch mal in solche Situationen reinzukommen und zu schauen, hey, was macht es mit mir? Wie reagiere ich? Und genau diese Situation ist für mich so wunderschön und einprägend gewesen, weil sie mir einfach gezeigt hat, hey, boah, du bist noch unglaublich fest in diesem Prestige-Denken verhaftet und dir fehlt es einfach noch, der gefeierte Fußballstar zu sein, wo alles gemacht wird, die Schuhe werden geputzt, die Kleider werden geputzt, sie werden schön angelegt, wenn du zum Training kommst, musst du nur reinsteigen.
Wie lange ist das gegangen, bis das Prestige-Denken weg war? Das geht ja nicht von heute auf morgen.
Nein. Und
ich also, leisende Skiwerfer liegt plötzlich so ein bisschen in die Abgeschiedenheit. Das ist ja doch ein harter Bruch.
Ja, dort ist aber der Bruch oder die Schwierigkeit vielmehr gewesen, der emotionale Entzug. Die Aufmerksamkeit, die plötzlich nicht mehr da ist. Einfach, ich beschreibe das auch im Buch, einfach in ein Stadion reinzulaufen mit 30, 40'000 Zuschauern. Und die Wichtigkeit von dem Spiel, wo man dem gibt, das ist so emotional intensiv und da ist so viel, da ist so Energie geladen. Und das sind Momente, wo im normalen Leben nicht vorkommen. Und dann
von hat dem, niemand gejubelt, wo sie die Kloake entfernt haben?
Nein, nicht wirklich. Ich habe keinen gesehen. und dort ist mit dem emotionalen Zug zurechtgekommen, dass die Höhepunkte nicht mehr da sind. Das hat länger gedauert und das ist ja das, was ich absolut nicht vorbereitet war darauf.
Setzt man sich neue Höhepunkte oder lernt man ohne die Höhepunkte leben?
Ja, bei mir ist es zuerst mal darum gegangen, den Mechanismus zu verstehen, wieso und warum, was passiert jetzt in mir, was fehlt mir überhaupt, um was geht es überhaupt. Und dann stellt sich genau die Frage, okay, geht es jetzt darum, diese Höhepunkte durch andere Höhepunkte zu setzen, oder geht es jetzt darum, ohne Höhepunkte glücklich zu werden? Und ich habe mich für diesen Weg entschieden, dass ich gesagt habe, hey, ich will nicht wieder von irgendetwas aussen abhängig werden, für dass ich das brauche, dass ich glücklich bin oder Glücksgefühl habe, sondern es geht bei mir vielmehr darum, dass ich einfach glücklich sein will, ohne dass ich etwas mache, ohne dass ich ein gefeierter Star bin, ohne dass ich vielleicht viel Geld verdiene oder einen Job habe, der grosses Ansehen hat, sondern dass ich einfach glücklich bin mit dem, was ich mache und so, wie ich bin.
Sie beschreiben auch die Szene von dem Abschiedsspiel von Diego Armando Maradona, wo Sie schauen. Ich glaube, in den USA haben Sie das geschaut, am Fernsehen. Wie er total verloren in dem Spiel steht, umgeben von ganz, ganz vielen Zuschauern und sie wissen, das ist sein Abschied und er kommt nicht klar damit, er weiss nicht, wie damit umgehen. Sie schreiben das, sie haben selber Tränen dann gehabt, sie haben selber müssen brüllen, als sie das gesehen haben, weil sie sich selber ja auch ein bisschen erkannt haben drin. Das ist eine Situation, wo dann eben das Skiwerfer liegt und die Höhepunkte weg sind. Haben sie nie Angst gehabt, dass ihnen Ähnliches widerfährt schlussendlich wie am Maradona? Der ist nicht so gut zurechtgekommen mit dem Entzug von Öffentlichkeit und Anerkennung.
Ja, und es gibt ja das eine oder andere Beispiel, wo es so geht. Irgendwie habe ich es geschafft, dass für mich das nie in Frage kam, zu flüchten, indem ich irgendwelche Drogen oder Alkohol nehme. Ich habe das versucht auszuhalten und glücklicherweise bin ich stark genug gewesen, die Phase auch einfach auszuhalten, ohne dass ich davon säckle. Und das hat mir schlussendlich auch ganz, ganz viel geholfen, das Ganze zu verarbeiten. Aber ja, die Chance ist natürlich immer, gerade wenn man es so macht wie ich, wo wirklich den freiwilligen Entzug gewählt hat und nicht gerade wieder den nächsten Job hat angenommen, gerade weiter im Hamsterrad gar keine Zeit hat gegeben, zum Reflektieren, dann ist die Gefahr natürlich schon da, dass es schief rauskommen kann. Aber ich bin heute glücklich, dass es gut ist rausgekommen. Ich habe die Zeit konstruktiv genutzt, für wirklich selber zu wachsen und stärker zu werden.
Wie fest hat das Ihre Frau müssen mit aushalten? Man kann sich vorstellen, dass Sie eventuell nicht immer der ausgleichendste Mensch waren in dieser Phase.
Ja, das ist klar. Nein,
man kann sich das eigentlich fast nicht mehr vorstellen, wenn man sie heute am Fernsehen sieht, dass Sie mal nicht ausgeglichen waren. Aber es wäre nichts als natürlich.
Ja, das ist natürlich so, dass dann auch Stimmungsschwankungen da sind und dass man nicht immer ausgeglichen ist. Weil ich bin in dieser Zeit auch selber auf der Suche gewesen nach dieser Balance. Und irgendwo ist auch Unzufriedenheit da gewesen. Ist natürlich als Partner dann nicht einfach. Hat oder ein oder andere Konflikt gegeben. Aber auch dort wieder haben wir beide zusammen die Chance und die Gegebenheiten genutzt, zum wachsen und stärker zu werden. Und sind beide nicht davon gesäckelt vor dieser Situation. Und es hat uns beiden halt auch Lernmöglichkeiten gegeben in unserem Leben. Sowohl für mich wie auch für meine Frau. Und sie hat sicher auch in dieser Zeit für sich sehr viel können lernen.
Sie sagen am Schluss vom Buch «Danke» ganz vielen Menschen, natürlich allen voran, meinem Engel Melanie, schreiben sie, ich zitiere, dein Leuchten hat viele Menschen provoziert und du musstest so einiges einstecken. Die Rosaroten unter den Blauen werden nicht immer verstanden. Das tönt für mich, als hätten sich da zwei gefunden. Also, ist das eine Art Schicksalsgemeinschaft, die ihr da gebildet habt? Die Schicksalsgemeinschaft der zwei Unverstandenen?
Nein, ich sehe mich noch heute nicht aus Unverstand, aber das ist, sie haben das jetzt relativ viel gebraucht, dass ich irgendwie unverstanden wär gewesen. Oder ich habe mich nie unverstanden gefühlt, sondern ich habe immer ein Maul gehabt zum Artikulieren und ich habe ganz viele wunderbare Gespräche mit ganz vielen Menschen und es müssen nicht immer alle einverstanden sein mit dem, was man denkt und was man sagt. Das heisst aber noch lange nicht, dass man unverstanden ist. Und ich habe mich nie aus das wahrgenommen, meine Frau definitiv auch nicht. Und darum ist keine schicksalshafte Beziehung, sondern ist es eine Beziehung aus Freiwilligkeit raus. Und ich glaube definitiv, dass sich aber zwei gefunden haben.
Der Fokus auf SRF3 mit dem Alain Sutter, Ex-Fußballstar, Fußballexperte beim Schweizer Fernsehen und seit neuestem auch Buchautor. Es war sehr ein emotionaler Moment gewesen. An der Buchvernissage habe ich mir sagen lassen, wo sie die Danksagungen vorgelesen haben. Sie haben ihnen immer wieder mal die Stimme versagt und auch ein paar Tränen sagen da im Spiel gewesen. Was hat sie in dem Moment so berührt?
Ja, die meisten Tränen habe ich vergossen, als ich es geschrieben habe, weil es einfach direkt aus dem Herz geschrieben ist. Das ist mit ganz viel Gefühl, mit ganz viel Dankbarkeit den Menschen gegenüber geschrieben. Und dort ist, ja, das kommt direkt vom Herz. Und dem Gefühl dann schlussendlich auch Ausdruck verleihen, gerade in dieser Buchvernissage, ist für mich ein ganz wichtiger Moment gewesen. Und ich habe in dieser Buchvernissage auch Thematik gehabt, was ist stark, was ist schwach. Und habe dort ein paar Sachen aufgezeigt, die im Buch drin sind. Und wir tun häufig Stärke assoziieren mit, einer hat alles im Griff, er ist zu jedem Zeitpunkt souverän und kann sich immer kontrollieren. Und das erachten wir vielfach als Stärke. Und ich habe dort dann den Dank am Schluss gesagt, ganz, ganz bewusst. Und bin ganz bewusst auch in diese Situation hinein, weil ich wusste, es wird emotional sein oder Gefühle werden aufkommen, weil das wirklich gefühlvolle Worte sind, die ich dort gewählt habe. Und ich habe das dort transportiert und es hat auch zum Nachdenken anregen, wie das ganze Buch auch.
Aber das klingt fast nach einem bewussten Akt, dass Sie das eingeplant hätten bei dieser Veranstaltung.
Ja, bewussten Akt selbstverständlich. Ich mache ganz viele Sachen bewusst. Aber das heisst nicht, wenn man es bewusst macht, dass man spielt. Sondern mir ist ganz bewusst gewesen, was passiert, wenn ich das mache. Und ich bin bewusst dort hineingegangen, weil das genau eine Chance war, um das Stärke-Schwäche-Thema zu thematisieren. Und für mich war es ein Magic Moment gewesen, selber. Und es hat so eine Studie gegeben, die ich erst gelesen habe. Und dort ist geschrieben, dass Dankbarkeit uns glücklicher macht. Und wenn wir dankbar sind und das noch ausdrücken und das dem, wo wir dankbar sind, sagen, dann hat es noch einen viel größeren Effekt. Und somit habe ich die Studie können testen.
Also Sie haben Ihre Dankbarkeit schriftlich festgehalten im Buch. Haben Sie dann wiederholt an dieser Vernissage, Sie sind dankbar Ihrer Frau, haben wir schon gehabt. Mhm. Sie sind dankbar Ihren Eltern und Ihren beiden Geschwistern. Mhm. Sie sind ja keins von diesen drei Kindern war einfach ein durchschnittlich normales Kind. Sie, Ihre Geschichte kennen wir, mhm. Der Fußballstar. Ihre Brüder, er war auch Profifußballer, hat auch zweimal in der Nazi gespielt sogar, hat bei IB gespielt. Mhm. Also auch kein durchschnittliches Kind. Ihre Schwester ist seit Geburt schwer behindert. Mhm. Lebt in einem Heim. Stressfrei, glücklich, wie Sie das Buch sagt, sind Ihre Eltern wahrscheinlich nicht die ganze Zeit gewesen, mit drei so Kindern.
Nein, definitiv nicht. Vor allem die Geburt von meiner Schwester war natürlich schon eine grosse Herausforderung für meine Eltern. Und mit dem Schicksal können umzugehen, hat auch ganz viel abverlangt meinen Eltern. Aber ich bin unheimlich stolz auf meine Eltern, dass sie das geschafft haben und dass sie dann irgendwann auch haben aus dieser Opferrolle raus können und nicht das Gefühl hatten, sie hätten irgendetwas falsch gemacht und sie werden jetzt für irgendetwas bestraft, sondern dass sie die Behinderung von der Schwester aus Chancen haben können anschauen, zum Wachsen. Und dort habe ich eigentlich dann das erste Mal so gelernt, was Stärke wirklich ist. Und starke Menschen und sind einfach die schwierige Schicksal können meistern und schlussendlich versuche, aus dem, was ganz, ganz schwierig ist, das Beste daraus zu machen. Und meine Eltern haben mir das gezeigt und das sind, wie ich das im Buch beschreibe, das sind für mich die Helden von unserer Gesellschaft.
Jetzt gibt es viele Geschwister die von behinderten Kindern, die sagen, ja, also die Aufmerksamkeit war doch tendenziell eher bei meinem behinderten Geschwister. Sind sie nie zu kurz gekommen in der Aufmerksamkeit von ihren Eltern?
Nein, ich hatte das nie das Gefühl gehabt. Es war aber auch so, dass ich natürlich noch einen zwei Jahre älteren Bruder hatte, wo ich ganz, ganz eng war. Er war immer mein bester Freund und wir haben ganz viel zusammen gemacht. Also wir sind auch in einer Hochhaussiedlung aufgewachsen, wo es hunderte von Kindern herum hatte. Ganz viele grüne Wiesen herum hatte, um zu shooten, wo wir Sport machen konnten. Ich weiss einfach, dass meine Brüder und ich ganz viel zusammen waren und draußen waren und gespielt haben. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendetwas vermisse und dass meine Eltern zu wenig für mich da wären.
Heute sind Sie selber Vater, haben mittlerweile einen 11-jährigen Sohn, den Taya. Ich habe mal ein Zitat gelesen von Ihnen, wo Sie die Geburt von Taya beschreiben. Und das nicht als das grosse Erlebnis, wo alle davon geschwärmt haben immer. Also Ihre Frau ist da gelegen und hat gelitten, der Mensch, den Sie am meisten von allen lieben. Und der Mensch, der auf die Welt kommt, den kennen sie ja nicht. Mhm. Den haben sie zuerst müssen kennenlernen. Mhm. So beschreiben die wenigsten Menschen die Geburt von ihrem eigenen Kind. Auch da war er wieder gewesen, der Nonkonformist. Mhm. Alain Sutter. Mittlerweile hat sich die Beziehung so ein bisschen aufgebaut zu ihrem Sohn. Mhm.
Ja, selbstverständlich, das geht dann relativ rassig. Aber es war wirklich so, gewesen, auch die Aussage, das ist einfach ehrlich. Ich habe das so empfunden. Und jeder empfindet das anders. Für mich war es so. Aber dann, selbstverständlich, die Beziehung, die ich zu meinem Sohn aufbaue, das ist relativ schnell gegangen. Ich habe auch immer ganz bewusst gesagt, dass ich kein Kind wollte haben während meiner Karriere. Weil wenn ich Kind habe, dann will ich Zeit haben. Und es war auch ganz bewusst gewesen, dass ich in dieser Zeit ganz wenig Engagements angenommen habe, das auch klein war, weil ich die Zeit mit ihm verbringen wollte. Und ich habe das unglaublich genossen. Und durch das, dass ich viel rum war, viel Zeit mit ihm konnte verbringen, habe ich eine ganz enge Beziehung mit ihm aufbauen und habe ganz viel miterlebt in der Zeit, in der er ist aufgewachsen ist. Ja, es ist ein spezielles Kind, eine spezielle Beziehung und ich liebe ihn über alles.
Wie weit hat das geholfen? Auch, ist jetzt nicht unmittelbar nach Ende ihrer Karriere ist ihr Sohn auf die Welt gekommen? Also, das sind doch noch ein paar Jahre vergangen. Aber inwiefern hat der neue Lebensinhalt des Vaters geholfen, neue Perspektiven zu entwickeln nach einer Fußballerkarriere?
Ja, das ist für mich auch etwas Wichtiges gewesen, dass ich den Anlass nicht mehr für irgendwo eine eigene innere Leere können aufzufüllen. Also, das ist etwas, was ich ganz bewusst nie wollte machen, dass jetzt mein Sohn mir den Sinn vom Leben muss geben und dass ich in meinem Sohn den Sinn vom Leben sehe, weil diese Bürde, die wäre unglaublich und die Last, die möchte ich keinem Kind zumuten, sondern er ist frei, er hat sein Leben, er geht seinen Weg und ich begleite ihn. That's it. Aber es ist nicht Inhalt und es ist nicht Sinn von meinem Leben, mein Sohn, sondern Sinn und Inhalt von meinem Leben muss ich mir schon selber geben.
Aber Sie arbeiten sehr gerne, nicht nur mit Ihrem Sohn, sondern generell mit Kindern. Sie sind Juniorentrainer beim FC Baden. Wie fest fühlt sich das nachhaltig aus? Wie fest gibt es auch den Gedanken, vielleicht auch mal gross zu trainieren?
Ich habe eine riesige Freude mit diesen Kleinen. Ich trainiere die mittlerweile seit 5-6 Jahren, als ich sie bei den F-Junioren betreut habe und bin jetzt mit ihnen mitgegangen. Und es ist fast immer noch die identische Mannschaft, sind fast immer noch die gleichen Kinder. Und die Entwicklung können jetzt sehen. Das ist ganz, ganz spannend. Und mir macht der Job unheimlich Spass mit den Jungs und ich habe momentan keine Ambitionen, jetzt da grösser zu trainieren oder weiter raufzugehen, obwohl ich den Job als Fußballtrainer unheimlich spannend finde, sehr, sehr komplex finde und ich glaube, Fußballtrainer zu der heutigen Fußballwelt ist eine riesige Herausforderung.
Ein ehemaliger Mannschaftskollege von Ihnen, der Marcel Koller, wo jetzt aktuell im Moment österreichischer Nationaltrainer ist, wird gehandelt als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld, als Nazi-Trainer. Das sind andere in der Zeit, wo sie sich selber gefunden haben, im Fußball schon ein bisschen weitergekommen.
Mhm. Ja, das ist richtig. Das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung, die ich ja damals getroffen habe. Die meisten, wenn sie aufhören, gehen ins Trainer-Business und die meisten, die so in meinem Alter waren, mit denen, die ich gespielt habe, die sind jetzt Nazi-Trainer, die sind Trainer von grossen Clubs und die haben dort ihren Weg gemacht, ihre zweite Karriere gemacht. Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, ganz, ganz bewusst. Und ich habe keine weitere Karriere gemacht nach meiner Fußballkarriere, sondern ich habe meine Zeit gebraucht, für an meiner eigenen Entwicklung zu arbeiten und für Zeit mit meiner Familie zu verbringen und die zu geniessen. Also ich habe einfach andere Prioritäten gesetzt und ich bin für mich heute unglaublich froh und glücklich, dass ich das so gemacht habe.
Und währenddem der Blick weiterhin spekuliert, wer in der Nachfolger könnte sie als Fernsehexperte, wie lange bleiben sie uns dort noch erhalten?
Auch da wieder, ich habe mit dem Fernsehen immer so Verträge von Kampagne zu Kampagne. Also das heisst, immer EM-Qualifikation oder WM-Qualifikation. Das sind meistens immer 2 Jahre gewesen und dann ist der Vertrag abgelaufen. Und dann haben wir immer gesagt, solange das beide Seite zufrieden sein, dann machen wir weiter. Aber wir müssen da keine langfristigen Verträge machen und haben dann immer wieder für Turniere auch Verträge gemacht. Und bis jetzt ist es 9 Jahre so gegangen, ohne langfristige zu planen. Und im Moment ist der Vertrag abgelaufen.
Aber mündlich ist man sich einig?
Nein, wir haben noch nicht darüber geredet, weil die Schweiz hat sich ja erst kürzlich qualifiziert. Das heisst, das Fernsehen wird jetzt ihre Konzepte erstellen und die werden dann schauen, mit wem dass sie die Konzepte umsetzen wollen.
Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Anne Sutter wird sein. Danke für den Besuch bei uns im Fokus auf SRF3.
Danke.
Die Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast auf srf3.ch. Und wenn ihr euren Input kundtun wollt, dann macht das per Mail fokus@srf3.ch, fokus mit C at srf3.ch.
Crow, das Genie, denn float wieder wie dieser Hover und außerdem baut die Beats, es ist easy. Und dieser Typ hier vergleicht sich mit Jay-Z und scheißt auf die Blazy, denn ich häng ab mit Rockstars genauso wie AC. Ich chill im Bett mit ner Chick, die sieht aus wie die Sis von Biose, doch eigentlich geb ich einen Fick auf Frauen wie okay, das mit den Chicks tut mir leid, es war nicht so gemein. Kannst du mir nochmal verzeihen, Ina? Und sie schreit, ich heiße East. Doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei, bleib East. Und wenn sie heiraten will und nach 3 Tagen chillen schon dein ganzes Haus und deinen Leihwagen will, er schießt. Doch das würde ich mich nicht trauen, Mann, das weiß ich genau. Denn davor hau ich ab und sing Runaway wie Kanye. Und dann lauf ich, wohin ist noch offen? Am besten nur weit, weit weg, vielleicht Washington D.C. Und diese Frau war verrückt, denn sie hat mich erdrückt. Schreit, Bro, komm zurück, doch ich schlüpf gerade in die Air East und verliest. Mach den iPod an und alles, was ich höre, ist Sunny. Ich weiß schon, du heißt East, aber ist mir egal. Ich nenn dich lieber Sunny. Ab jetzt wird alles East, denn du bist nicht mehr da.
SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.